Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Sportshow auf meinsportradio.de widmet sich jetzt mal wieder einem Thema, das bei uns so in letzter Zeit ein bisschen brach lag, obwohl sich einiges angesammelt hat, über das es sich zu reden lohnt. Das Thema ist nämlich Doping und 2018 sollte eigentlich ein Jahr in der Dopingbekämpfung werden, das so ein bisschen zum Durchbruch vielleicht wird. Angefangen bei den Olympischen Spielen im Winter, von da ausgehend sollte sich ja einiges ändern. Man hatte einen großen Teil des russischen Teams ausgesperrt aufgrund der Dopingverwicklung in Russland aufgrund des Staatsdopings, aber das relativierte sich dann alles, weil viele der russischen Sportler es dann doch geschafft haben, über die Hintertür noch reinzukommen, zu Olympia sich reingeklagt haben. Und das sollte letztlich nicht so der einzige Rückschritt in diesem Jahr in Sachen Doping sein, denn aktuell wurde auch bekannt, dass bei den Doping-Untersuchungen in Pyeongchang dann doch wohl einiges schiefgelaufen sein soll. Aktuell ist dann auch noch ein weiteres Thema, die Rückkehr von Wladimir Mutko, dem ehemaligen Chef des russischen Fußballverbandes. Der musste für die Fußballweltmeisterschaft erstmal seinen Hut nehmen, ist mittlerweile aber wieder in Amt und Würden zurückgekehrt, obwohl er einer der Köpfe des Staatsdopings in Russland gewesen sein soll. Also viele Themen, die wir jetzt ein bisschen aufdröseln mit unserer Doping-Expertin. Lange nicht gehört, Katharina Heder. Hallo Katharina.
Hallo, guten Morgen, Malte.
Du bist wieder dabei und hast positive Stimmung mitgebracht. Positiv passt auch ein bisschen zum Thema Doping.
Ja, eigentlich muss man ja mal Folgendes sagen. Also als wir das erste Mal über Doping gesprochen haben, ich glaube, das war noch vor dem Fall der Stepanovas, haben wir immer so ein bisschen in der Grauzone uns bewegt. Und mittlerweile wird das Ganze relativ transparent. Das heißt, selbst Leute, die keine biochemischen Grundkenntnisse haben, sind in der Lage, sich ihr Bild über den Sport und die Funktionsweise von internationalen Sportorganen zu machen. Und das aus meiner Sicht erstmal was Positives.
Das stimmt. Und wenn wir auf die Olympischen Winterspiele nochmal gucken und auf diese Enthüllungen, die jetzt auch durch Hajo Seppelt, die ARD und seine Dopingredaktion aufgekommen sind, da muss man ja sagen, positiv, so richtig positiv im Sinne von Doping ist ja bei den Olympischen Winterspielen dann bis auf 2-3 Sportler keiner aufgefallen, also positiv im Sinne von gedopt. Aber jetzt im Nachhinein wird klar, diese Doping-Untersuchung, dieses ganze Prozedere, die Abgabe der Dopingproben und so weiter, so richtig sauber verlief da auch alles nicht.
Genau, gut, dass du es ansprichst. Es gibt einen neuen Teil in dieser, ich habe das Gefühl, diese Reihe ist endlos, diese ARD-Doping-Doku, während es früher immer umfangreiche Enthüllungen waren, die im Abstand von etwa einmal im Jahr erschienen sind und dann eben auch eine Länge hatten von 30 bis 45 Minuten, haben wir dieses Jahr wirklich kürzere Sequenzen. Ich glaube, wir hatten jetzt eine längere zum Thema Kenia, die war etwa 20 Minuten jetzt. Die du ansprichst, ist Anfang des Monats erschienen. Leider auch nur 6 Minuten lang. Und tatsächlich möchte ich einfach mal für unsere Zuhörer erstmal zusammenfassen, was dort einfach gezeigt wird. Also Hajo Seppelt erzählt aus meiner Sicht nicht unbedingt sehr journalistisch, sondern eher unterhaltsam die Geschichte, was dort in Pyeongchang passiert ist. Und die lässt sich relativ einfach erklären, weil er hat anonym zugeschickt bekommen ein Video von einem Begleiter von Sportlern, die zur Dopingkontrolle gehen müssen. Also nicht die Leute, die quasi dann Blut entnehmen oder bei der Urinprobe dabei sind, sondern nur die Leute, die quasi bis ins Dopinglabor nach dem Wettkampf neben den Leuten herlaufen dafür, dass halt eben nichts Schlimmes passieren kann. Und was war jetzt auf diesem USB-Stick zu sehen? Also Hajo Seppelt sagt selber in der ARD-Doku, dass es halt einfach mehrere Videos waren, die immer wieder dasselbe dargestellt haben, und führt eben als zweite Quelle den WADA-Bericht an, innerhalb dessen gesagt worden ist, dass es halt eben auch mit den Dopingproben ein paar Probleme gab, dass die aber sporadisch und punktuell aufgetreten seien. Die bestätigen, was man in dem Video sieht, dass halt teilweise die Kühlschränke, wo die Urinproben aufbewahrt worden sind, nicht verschlossen war, dass eben keine Bewachung dort war, sodass man hätte eben Manipulation vornehmen können. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht, was sieht man wirklich in dieser Doku? Also worüber kann ich genauso wie du auch sprechen, weil wir nicht alles Material vorliegen haben? Mehrere Videos, von denen Hajo Seppelt spricht, impliziert ja nicht, dass mehrere Tage waren. Also einen Generalverdacht auszusprechen, halte ich für sehr gefährlich. Gleichzeitig gibt uns hier auch der Bericht der WADA eben, oder der spricht eben von punktuellen Erlebnissen, sodass wir nicht sagen können, dass die Kontrolle generell nicht geklappt hat. Hm. Deswegen finde ich natürlich trotzdem bedenklich, aber wir müssen natürlich an der Stelle einfach auch mal sagen, was wissen wir und was ist das, was impliziert wird. Und deswegen finde ich diesen aktuellen Bericht wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es zeigt aber auf jeden Fall, dass nicht alles so rund gelaufen ist. Und wenn man jetzt auf diese vier Sünder in Pyeongchang mal noch genau guckt, ich hatte ja gesagt, einige sind dort positiv getestet worden. Der Shorttracker Kai Sato, der slowenische Eishockeyspieler Siga Jeglic zum Beispiel oder der russische Curler Alexander Alexandrovic. Und wenn wir nochmal gucken, eine russische Bobfahrerin war es auch noch, Nadezhda Viktorovna Sergejeva, auch die hatte ein positiven Befund am Ende ihrer Dopinguntersuchung. Da kannst du ja jetzt auch sagen, weil da alles nicht so richtig verschlossen war, weil das sehr frei zugänglich war, Manipulation offenbar Tür und Tor geöffnet worden sind, dadurch, dass eben nicht bewacht worden war. Da können die vor Gericht ja auch darauf plädieren, wir waren sauber, da hat jemand was mit unseren Proben gemacht.
Natürlich, das ist halt eben das Problem und das sagt ja auch Haya Seppelt in der Doku selber, dass dadurch natürlich eben das extrem angreifbar ist. Tatsächlich muss man sich ja aber auch fragen, ist es jetzt nur dort sehr, sehr angreifbar? Am Ende des Tages ist es seit Jahren so, egal welches Event wir in den letzten 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich noch viel länger nehmen, dass am Ende des Tages so ist, und das erklärt auch, warum das vor allen Dingen von den nationalen Anti-Doping-Organisationen im Westen vorangetrieben worden sind, dass wir halt hier so ein System der Sportförderung haben und auch Sponsoring-Verträge für jemanden, der in China wohnt, wahrscheinlich nicht ganz so wichtig sind wie oder einen anderen Stellenwert haben, einfach weil es anders funktioniert durch das gesamte politische System, als das halt im Westen der Fall ist. Hier sind Athleten auf sportliche Erfolge angewiesen, um halt eben neue Verträge zum Beispiel mit Sponsoren zu schließen. Und infolgedessen ist es halt einfach so, dass das Thema für uns so eine Brisanz hat, weil wir halt einfach finanzielle Einbußen haben. Und Hajo Seppelt hat ja auch im Verlauf des Jahres sehr prominent darauf hingewiesen, dass es verschiedene Sportler, ich glaube, es ging um Welt- und Europameisterschaften, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo halt eben Sportler eben auch benachteiligt sind durch solche Randlösungen. Und da ging es, glaube ich, um die Verordnung von einem Medikament bei der Europameisterschaft in Berlin. Und das zeugt halt davon, dass wir grundsätzlich so viele Lücken haben, die halt einfach auch gerne genutzt werden, dass wir vielleicht eher mal darüber nachdenken sollten, wie die Finanzierung stattfindet, als dass wir inhaltlich uns darüber austauschen sollten, wie Lücken genutzt werden. Weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, dadurch, dass wir immer mit dem Finger auf alle anderen zeigen, ich würde nicht sagen, dass im deutschen Sport es nicht vorkommt, dass wir eben auch solche Lücken nutzen. Und das sind Gründe für mich zu sagen, natürlich ist es so, dass das alles einen Beigeschmack hat, aber eben auch, wir hatten, ich glaube, in Berlin mit der deutschen Sprinterin oder Langstreckenläuferin, irgendwie war das so, da war das, glaube ich, eine Schwedin oder eine Norwegerin, die dort betroffen war, und insofern sind das alles so Schlaglichter, sage ich mal, die einfach uns etwas anderes zeigen, nämlich das strukturelle Problem, was ja auch diesen Monat exzessiv diskutiert wird, dass die Verflechtung zwischen WADA und IOC so eng ist, dass weder die kritischen Stimmen der Sportler irgendwie eine Möglichkeit haben, durchzudringen, noch die nationalen Anti-Doping-Agenturen, die sehr engagiert sind, die Möglichkeit haben, wirklich das, was mal von der WADA vereinbart worden ist, durchzusetzen. Und aus diesem Grund gibt es jetzt in den kommenden Tagen ein Treffen von unterschiedlichen nationalen Anti-Doping-Agenturen, nicht nur in Europa, sondern es waren auch zum Beispiel aus Kanada und Argentinien welche dabei, die sich darüber verständigen, ob man sich eventuell von der WADA komplett distanziert. Und ich glaube, das ist eher so die Frage, ob man diese institutionellen Verflechtungen, dieses Monstrum IOC, was zum Beispiel den Chef der WADA benennt und vier WADA-Vorstände, also eigentlich sagt das IOC, wer in der WADA sitzt, dass man das vielleicht so ein bisschen entzerrt, dafür, dass die WADA als strukturelles Organ wieder unabhängig wird und sich eigentlich dem widmen kann, worum es geht. Und ich glaube, das ist eher eigentlich gerade das Thema, als darüber zu diskutieren, wie sich diese unterschiedlichen Schlaglichter zueinander verhalten.
Diese Möglichkeit wird diskutiert. Wie realistisch schätzt du die Chance ein, dass das kommt, dass diese Entflechtung tatsächlich stattfinden kann, weil da ja sehr viele Partikularinteressen ja auch drin sind und da gibt ja keiner gerne seine Erbhöfe auf?
Absolut. Also tatsächlich ist es eben so, dass man vielleicht zur WADA wissen muss, dass der Grund, warum diese Geschichte oder warum Hajo Seppelt so prominent geworden ist mit dieser Dopingberichterstattung, das ist, dass der Chefermittler der WADA, den Stepano war, also diesem Whistleblower und seiner Frau, den Tipp gegeben hat, sich an die ARD-Doping-Redaktion zu wenden, um das aufzudecken. Das muss man vielleicht auch mal in der Klarheit sagen. Also das heißt, längst nicht alle, die bei der WADA arbeiten, sind der Meinung der Führung, aber man sieht halt eben auch, dass man sehr lange, zum Beispiel Craig Reedy, der aktuelle Boss der WADA, hat ja eben auch sehr lange versucht, diese Enthüllungen zu blockieren. Also das, man sieht, das ist eher ein politisches Instrument als wirklich ein strukturelles Element. Aus meiner Sicht ist es so, ich habe ein Zitat gelesen von Lars Mordsiefer, also dem deutschen Chef der Nationalen Dopingagentur, der jetzt schon nicht gerne in einem Atemzug mit der WADA genannt werden möchte. Und ich glaube, dass sich mittlerweile viele nationale Anti-Doping-Agenturen eben auch dazu bekennen, dass einfach dieser Bruch vieles vereinfachen würde, weil es am Ende des Tages auch um finanzielle Mittel geht. Ein weiteres Beispiel ist, dass die nationalen Anti-Doping-Agenturen weltweit ja Kontrolleure abstellen mussten und eben diese nach Pyeongchang senden sollten. Und einige, zum Beispiel die Norweger, erzählt Andrea Goldsmann, die Pressesprecherin der deutschen Anti-Doping-Agentur, hätten sich geweigert, weil die Kontrolleure auf eigene Kosten dorthin reisen mussten, während die Führung des IOCs in 5-Sterne-Hotels residiert hat. Und ich glaube, das zeugt A von dem Stellenwert, was Anti-Doping-Bekämpfung innerhalb des IOCs hat, was ja auch in vielen anderen Punkten, du hast es gerade schon angesprochen, viele Sportler konnten an Olympia teilnehmen, obwohl sie eigentlich gar nicht teilnehmen konnten, deutlich wird. Und gleichzeitig sieht man halt eben auch neben dieser Verflechtung mit von der IOC, mit der WADA, dass halt eben einfach die ergriffenen Maßnahmen der WADA nicht weit genug gehen. Also sehr umstritten ist ja dieser neue Athletenkodex zum Beispiel des IOCs, der auch in WADA-Angelegenheiten mit hineinwirkt, der ja eigentlich gar nicht umgesetzt wird, wenn man bedenkt, dass die russische nationale Anti-Doping-Agentur diesen Monat auch, oder Ende September war es, glaube ich, auch wieder akkreditiert worden ist, obwohl sie zwei der Auflagen gar nicht erfüllt. Und deswegen glaube ich schon, dass dieser Bruch nicht nur wahrscheinlich ist, sondern dass der kommen wird, er aber auch nur dann kommen kann, wenn man an der Stelle die Möglichkeit schafft, dass es eine Art anderen Verband gibt. Weil am Ende, hast du es selber gesagt, es geht immer um Geld, es geht um viel Geld. Weder der IOC wird darauf verzichten, noch kann man davon ausgehen, dass wenn sich die nationalen Anti-Doping-Agenturen selbstständig machen und eine Art neue WADA gründen, dass das dann eben alles besser läuft. Ich glaube, da wo Wettkampf ist, ist halt auch immer der Versuch, irgendwie über Betrug sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das werden wir in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Konstitutionen auch in den nächsten Jahren weiterhin sehen.
Dann lass uns noch über ein anderes Thema sprechen, das ich vorhin angerissen habe in meiner Anmoderation. Das Comeback von Vitali Mutko. Der ist nicht nur Vizeregierungschef in Russland, sondern war lange Zeit auch Präsident des WM-Organisationskomitees. Aber aufgrund seiner Verstrickung in dieses russische Staatsdoping, das ja vor allem das letzte Jahr dann sehr geprägt hat in der Newslage, musste er dann zurücktreten, um Schaden von der Fußball-WM natürlich vom russischen Verband fernzuhalten und von Russland allgemein fernzuhalten. Aber jetzt, nachdem das ganze Theater in Russland vorbei ist, wurde er einfach mal wieder eingestellt. Wurde ja immer gesagt, er pausiert als russischer Fußballverbandspräsident, aber diese Pause wurde dann jetzt vor kurzem beendet.
Also tatsächlich wurde diese Pause nicht nur beendet, sondern das ist mich persönlich so ein bisschen nachdenklich stimmt es. Wir hatten hier in Deutschland so eine ähnliche Geschichte mit dem Maaßen. Und dieser Maaßen-Deal ging ja so aus, dass wir nicht nur die Möglichkeit hatten, dass wir dort interveniert haben, sozusagen als das Volk, und das verhindert haben, sondern gleichzeitig ist es so, dass wir ja auch sehen, dass in Russland sportliche Karrieren anders stattfinden. Und das ist eben einfach ein weiterer Punkt, der das Ganze eben bestätigt. Und Mutko war ja auch nie wirklich weg, sondern es gab ja schon Berichte auch von Hajo Seppelt darüber, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt.
Kannst du vielleicht nochmal aufzählen, welche Möglichkeiten es da tatsächlich gibt?
Also obwohl Mutko ja als, ich nenne das mal, Persona non grata bezeichnet worden ist und auch von vielen Events ausgeschlossen worden ist, kann man halt nicht davon ausgehen, dass Wladimir Mutko an der Stelle eben auch diese Dinge für sich genutzt hat. Und ein Beispiel ist ja, dass man eben auch, ich glaube, Hajo Seppelt war das auch, der es nachgewiesen hat, dass er zum Beispiel bei Trainings anwesend war. Und bloß weil er in der Öffentlichkeit nicht aufgetreten ist, heißt das ja nicht, dass er nicht hinter den Kulissen weiterhin alles gesteuert hat. Das sind alles solche Geschichten, die sich dort halt eben zeigen und die entsprechend halt auch Tribut fordern. Also konkret kann ich es dir nicht aufzählen, würde ich vielleicht einen Artikel drüber schreiben. Es ist halt eben grundsätzlich alles mit ein bisschen Beigeschmack verbunden. So kann man es vielleicht am besten sagen.
Also ein Geschmäckle hat's. Und dieses Geschmäckle, Das werden wir öfter noch probieren hier bei uns auf meinsportradio.de. Thema Doping, das hatten wir schon oft auch gesagt, das wird uns nicht loslassen. Du hast ja auch schon einige Punkte angesprochen, die sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren dann zum Tragen kommen und dann auch wieder Gegenstand der Diskussion sein werden. Werden wir natürlich drauf gucken hier bei uns bei meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow. Katharina Heder, vielen Dank für heute.
Dankeschön.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.